Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört und ich kann sagen, heute könnt ihr hoffentlich 1:1 gleich beim Hören von unserem Podcast profitieren. Denn wir trainieren heute unser Gedächtnis oder zumindest beschäftigen wir uns damit, wie wir möglichst lange einer Demenz vorbeugen können. Ob Zuhören da alleine reicht, das weiß ich gerade noch nicht so richtig, aber vermutlich erklärt uns das gleich unser heutiger Gast. Felia, kannst du uns jetzt mal verraten, ob du in deinem recht jungen Alter schon mit Gehirnjogging oder Brain Games oder sowas, da gibt es ja auch die eine oder andere App.
Auf jeden Fall. Also mit meinem Nintendo DS damals habe ich natürlich schon mit Dr. Kawashimas Gehirnjogging versucht, mein Gehirnalter herauszufinden und mich natürlich geistig fit zu halten. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Wer weiß, wie alt mein Gehirn jetzt wahrscheinlich wäre. Trotzdem frage ich mich immer noch ganz oft, ob ich mehr für mein Gehirn tun müsste, gerade wenn man an das Thema Demenz denkt. Ich hoffe also sehr, dass unser heutiger Gast mir und euch ein paar gute Tipps geben kann.
Und das ist heute Privatdozent Dr. Matthias Pawlowski, Oberarzt und Leiter der Gedächtnisambulanz am UKM. Hallo, Herr Dr. Pawlowski.
Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Der Gast.
Ich bin Oberarzt in der Klinik für Neurologie, das schon seit vielen Jahren. Ich betreue zum einen die neurologische Normalstation, wo wir also das ganze Spektrum neurologischer Erkrankungen behandeln. Und zudem leite ich eben auch unsere Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen. Hauptaugenmerk ist die Diagnostik und Behandlung von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen, also Gehirnerkrankungen, die zu einer Demenz führen.
Ich fange jetzt mal, weil Felia damit gerade in der Anmoderation angefangen hat und ich das nicht wusste, aber es fällt mir spontan ein. Gibt es sowas wie ein Gehirnalter? Ist das messbar?
Naja, das Gehirn ist eines von vielen Organen des Körpers und natürlich altert auch das Gehirn. Das beginnt aber eigentlich schon bei der Geburt. Also das Gehirn ist ein unheimlich plastisches Organ, wie viele andere Organe auch, und das verändert sich im Laufe des gesamten Lebens. Ob man jetzt von einem Gehirnalter speziell spricht, das, glaube ich, das führt auf den falschen Weg. Aber das Gehirn altert natürlich mit dem Körper mit.
Ich komme drauf, weil es gibt tatsächlich ja nicht wenige solcher Tests, die dann suggerieren, hey, ihr Gehirn ist 10 Jahre jünger als Sie selbst. Also ist das eher Humbug, kann man nicht wirklich messen?
Nein, also zu so einem Schluss kommen wir zumindest in der klinischen Diagnostik selten.
Ist ja schon mal gut zu wissen, dann war das wahrscheinlich damals keine richtig gute Aussage und vielleicht ist mein Gehirn doch so alt, wie ich tatsächlich auch bin, hoffentlich zumindest. Wie ist denn unser Gehirn aufgebaut? Also man kennt das ja so ein bisschen, Frontallappen habe ich schon mal gehört und dann noch ganz viele andere Sachen. Also woraus besteht denn unser Gehirn eigentlich wirklich, außer nur der Masse, sage ich mal, die man sich auch vorstellen kann?
Ja, also das ist richtig. Das Gehirn besteht aus verschiedenen Gehirnlappen. Also aus neuroanatomischer Sicht unterteilt man ja das zentrale Nervensystem. Das ist eine Kontinuität aus Gehirn und Rückenmark, was direkt ineinander übergeht. Das Gehirn selber wiederum besteht aus 4 großen Lappen. Das ist einmal der Frontallappen, der Schläfenlappen, der Scheitellappen und auch der Okzipitallappen, der also ganz hinten sitzt. Dann gibt es noch den Hirnstamm und das Kleinhirn. Und es ist aus neurophysiologischer Sicht wahrscheinlich schwierig, diese anatomischen Grenzen hart zu ziehen, denn alle Regionen sind sehr eng miteinander verbunden und durch verschiedene Schaltkreise. Und da jetzt eine funktionelle Unterscheidung vorzunehmen, ist nicht unbedingt weiter sinnvoll.
Gibt es einen Teil des Gehirns, in dem man Demenz messen kann?
Naja, es ist schon so, es gibt verschiedene Erkrankungen des Gehirns, die zu einer Demenz führen. Der Begriff Demenz ist ja ein rein klinisch definierter Begriff. Der bedeutet nichts weiter, als dass kognitive Einschränkungen langsam fortschreitend entstehen und dann irgendwann so stark ausgeprägt sind, dass sie mit den Alltagsfunktionen der betroffenen Person interagieren und die beeinträchtigen. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer Demenz. Und dafür gibt es viele verschiedene Ursachen. Die mit Abstand häufigste Ursache, über die wir sicherlich auch noch näher sprechen werden heute, ist die Alzheimer-Krankheit. Aber es gibt noch viele andere Ursachen. Und je nachdem, was die Ursache ist, nimmt die Pathologie dieser Erkrankung in ihren Ursprung an verschiedenen Stellen des Gehirns. Ich habe eben zum Beispiel über den Schläfenlappen oder Temporallappen schon angesprochen. Und die wesentlichen Aspekte der Alzheimer-Pathologie beginnen zum Beispiel in Teilen dieses Temporallappens. Und das kann man auch auf strukturellen Darstellungen des Gehirns, zum Beispiel mit Kernspinnenverfahren, gut nachvollziehen.
Jetzt ist das Gehirn ja eigentlich, würde ich sagen, bei uns allen erstmal gleich angelegt. Gibt es denn da auch Unterschiede, sage ich mal, wie sich das dann entwickelt vielleicht? Also auch sowohl was das Alter angeht, aber vielleicht auch das Geschlecht. Also haben auch Männer und Frauen ein unterschiedliches Gehirn und damit vielleicht auch Gedächtnis?
Ja, genau. Also Sie sprechen ja verschiedene Faktoren an. Also zum einen das Alter haben wir kurz schon mal angesprochen. Das Gehirn verändert sich im Laufe des Alters. Ich frage manchmal, wenn ich Vorträge halte, auch ganz gern die Runde, wissen Sie eigentlich, in welchem Alter ist das Gehirn am größten? Wann ist das Gehirnvolumen am größten?
Also richtig Masse.
Ja, von der Masse her. Was denken
Keine
Sie?
Keine Ahnung. Boah, das ist eher, ich würde jetzt mal so denken, vielleicht in der Mitte des Alters, ich weiß nicht, so mit 40.
Aber ich glaube, man verliert ziemlich früh schon Hirnmasse.
Genau, also die meisten Menschen antworten Mitte 20 oder Mitte 40, weil man denkt, da steht man gerade so mitten im Leben und es trifft vielleicht die weisesten Entscheidungen, wie auch immer. Tatsächlich ist das Gehirnvolumen schon im Alter von etwa 14 Jahren im Schnitt am größten und danach nimmt das Gesamthirnvolumen langsam ab, das ganze Leben lang, ne, bis zum Tod. Und allein daran sieht man, dass es eben doch sehr plastisch ist, allein die Neuroanatomie. Natürlich korreliert jetzt das Gesamthirnvolumen nicht mit kognitiven Fähigkeiten und anderen Dingen, die für uns im Alltag eine Rolle haben, symbolisiert aber, finde ich, ganz schön, dass es eben sehr plastisch ist. Natürlich gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Oft ist es kommt ja auch oft die Frage auf, gibt es einen Unterschied in der, ja, bezüglich des Risikos, eine Demenzerkrankung zu entwickeln zwischen Männern und Frauen. Das ist ja auch ein Punkt, der noch gar nicht so ganz abschließend geklärt ist. Es gibt ja die eine Meinung, dass die Lebenserwartung von Frauen einfach größer ist. Und da ist das Thema Alter ist und bleibt der größte Risikofaktor für Demenzerkrankungen. Und allein dadurch, dass Frauen im Schnitt älter werden, haben sie per se schon mal ein erhöhtes Demenzrisiko. Die Frage ist, ob das eben den Unterschied allein erklärt oder ob zusätzlich noch biologische Faktoren kommen. Das ist gar nicht so ganz abschließend geklärt.
Ne, hormonelle Komponente gibt es ja auch.
Zum Beispiel, ne, hormonelle Komponenten oder eben genetische Faktoren, die eben über das zweite X-Chromosom kommen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich, dass die Unterschiede in der Lebenserwartung.
Wenn wir also das größte Gehirn haben, wenn wir 14 sind, da können wir uns alle ja kaum noch irgendwie dran erinnern und es danach stetig und kontinuierlich abnimmt. Wann kann man denn möglicherweise erste Verluste selber bemerken? Ist das schon im mittleren Alter, zwischen 30 und 40 fängt das da an? Oder ist der Punkt, wo Menschen berichten häufiger im Leben, so jetzt merke ich eine Veränderung bezüglich meines Gedächtnisses, ist der eher später gelagert?
Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Also ich glaube, jeder Mensch kennt das von sich selber, dass wenn man so zurückguckt, also ich denke mir auch, Mensch, also das, was man doch so zu Abiturzeiten oder danach im Studium noch an Lernpensum sozusagen geschafft hat, ist auf der einen Seite von der schieren Masse, wo man sich denkt, das würde ich heute gar nicht mehr schaffen. Andererseits denkt man, Mensch, irgendwie durch andere Mechanismen und Lebenserfahrung und nennen wir es mal Weisheit, hat man andere Fertigkeiten dazu bekommen und kommt vielleicht doch besser und schneller durchs Leben und zielgerichteter durchs Leben, als man das in dem früheren Alter kam. Also das heißt, viele Dinge verändern sich. Ja, das Gedächtnis wird wahrscheinlich in höherem Alter schlechter. Ich sag mal so, wenn ich an die Patienten denke, die so fast täglich bei uns in die Ambulanz kommen mit dem Thema kognitiver Defizite, das ist ein ganz, ganz, ganz häufiger Eingangssatz, dass sie sagen, Mensch, ich merke, dass ich vergesslicher werde, bin mir aber selber nicht sicher, ich werde ja auch älter, ob das nicht einfach völlig normal ist oder ob da schon eine Krankheit hintersteckt. Also das ist eine Frage, die sich die Patienten dann typischerweise so im Alter von 60, 70, 80 Jahren selber zurecht stellen und deswegen dann ja auch zu uns kommen und so, dass wir das dann eben entsprechend untersuchen können. Und letztendlich muss man sagen, ich meine, kann man ja auch vorwegnehmen, vielleicht der häufigste Satz, den ich höre, Mensch, es kommt so oft vor, ich gehe in den Keller und ich bin unten angekommen und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich im Keller suchen wollte. Diesen Satz, den höre ich so oft im Alltag in der Ambulanz und das alleine sozusagen ist für sich allein genommen kein Zeichen für eine beginnende Demenzerkrankung, denn das geht uns allen so, das kennen Sie auch, ne? Und wem ist das noch nicht passiert, ne? Und da gibt es natürlich viele solche kleine Dinge des Alltags, die für sich allein genommen eben darauf nicht hindeuten. Ne?
Ja, das kann ja auch so ein Phänomen des Multitaskings sein. Also wenn ich ganz viel um die Ohren habe, ganz viel gleichzeitig machen muss, dann passiert mir das tendenziell häufiger, als wenn ich ausgeruht morgens aufstehe und weiß, was ich tue.
Selbstverständlich. Und das ist natürlich, das das ist natürlich so ein Fakt, das gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch hat gute und schlechte Tage. Es ist allerdings so, dass bei Menschen mit Demenzerkrankungen ist das noch ausgeprägter. Ne? Ist die Fluktuation zwischen guten und schlechten Tagen noch größer. Also da spielen natürlich dann vor allem psychische Faktoren rein. Wenn man also gerade psychisch entspannt ist, dann fallen einem viele Dinge einfach viel leichter und man wirkt fast wieder wie ein nicht erkrankter Mensch als jemand, der gerade gestresst ist und ja, wo dann solche Funktionen eben nicht mehr da sind.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass natürlich der Gedächtnisverlust und diese ersten Anzeichen, ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte oder da merke ich, dass mein Gedächtnis vielleicht nicht mehr so mitmacht, ein Anzeichen ist. Gibt es denn noch andere Anzeichen für Betroffene oder vielleicht auch Angehörige, die dann so da reinfühlen, wo man sagt, da sollte man vielleicht das mal abklären lassen?
Ganz klar, also keine Demenzdiagnose ohne eine Fremdanamnese durch Angehörige, die betroffene Person im Alltag gut kennen und erleben. Denn ein ganz wichtiger Baustein der Diagnose ist, dass man fremdanamnestisch objektiviert, dass man einen Progress hat, also ein Fortschreiten der kognitiven Einschränkungen über einen längeren Zeitraum. Und niemand kann das besser beurteilen als enge Angehörige. Und ich finde gerade der Hinweis von Angehörigen, dass innerhalb ein und desselben Gespräches die gleiche Frage mehrfach wiederholt wird. Das ist sozusagen aus den rein anamnestischen Angaben ein besonders guter Diskriminator.
Jetzt machen sich dann ja vielleicht auch viele Gedanken, Mensch, wenn jetzt vielleicht meine Mutter, mein Vater, meine Tante, mein Onkel an Demenz erkrankt ist, dann habe ich ja wahrscheinlich auch ein höheres Risiko. Ist das so? Wie sind so die Verknüpfungen zwischen der Genetik und Demenz?
Genau, das ist so, das kann man nicht wegdiskutieren. Man muss sich allerdings auch immer sagen, naja, das gilt für ganz viele Erkrankungen des Menschen. Ne? Also ich finde, es gibt so viele Erkrankungen, die verschiedenste Organsysteme betreffen, wo es einfach so ist, wenn enge Angehörige, also Angehörige ersten Grades, das sind ja typischerweise Eltern, Geschwister, Kinder, an einer bestimmten Erkrankung erkrankt sind, dann ist es ganz oft so, dass man selber a priori auch ein etwas höheres Risiko hat, diese Krankheit auch zu bekommen. Ne? Das ist also überhaupt nichts Demenz oder Alzheimer Krankheitsspezifisches. Ne? Aber bei der Alzheimer-Krankheit ist das inzwischen ganz gut untersucht und das ist so. Jüngere Schätzungen gehen davon aus, dass wenn man erstgradig Verwandte, also zum Beispiel ein Elternteil, was betroffen, was nachgewiesen betroffen war, hat, dann dass man etwa 1,7-fach erhöhtes Risiko hat, auch an der Alzheimer-Krankheit zu erkranken. Ne? Da, diese Zahlenangaben, die variieren immer ein bisschen, aber grundsätzlich ist diese genetische Komponente nicht wegzudiskutieren.
Mit diesem Wissen ausgestattet, also ja. Wenn ich weiß, meine Eltern waren betroffen, was kann ich denn präventiv eigentlich selber tun? Gibt es da irgendwie Risiken, die ich abmildern kann und wenn ja, wie?
Ja, unheimlich viel. Ne? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, der wichtigste Risikofaktor ist das Alter. Je älter wir werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, eine Demenzerkrankung zu entwickeln. Und die Genetik ist eben auch ganz klar da. Und dann kommt die große Gruppe der modifizierbaren Risikofaktoren. Und der Einfluss dieser gesamten Gruppe modifizierbarer Risikofaktoren, der ist ähnlich groß wie die Genetik. Also diese Prozentzahlen, die da angegeben werden in der Literatur, die schwanken ein bisschen. Und man sagt ja natürlich, die Summe aus Genetik und modifizierbaren Risikofaktoren, also Umwelt und Lifestyle, ist natürlich 100%. Und wahrscheinlich ist Genetik ein bisschen mehr, Umwelt ein bisschen weniger, aber beide Faktoren spielen auch sehr zusammen, deswegen kann man das gar nicht genau trennen. Und genau, wenn man sich diese Gruppe anguckt, dann ist es immer hilfreich, um da überhaupt, weil das so viele verschiedene Faktoren sind, um da Struktur reinzubringen, wenn man sich an die Lancet-Kommission hält.
Diese 14 Faktoren.
Ganz genau, 14 Faktoren. Ne? Die Lancet-Kommission ist also eine Kommission, die sich regelmäßig trifft und die gesamte wissenschaftliche Literatur durchforstet nach wissenschaftlicher Evidenz für modifizierbare Risikofaktoren, um letztendlich mit dem Ziel, um die Demenzprävalenz auf der ganzen Welt zu senken. Ne? Mhm. Durch Education sozusagen die Demenzerkrankung auf der ganzen Welt zu eben entsprechend zu reduzieren. Und die letzte große Publikation dieser Kommission stammt aus dem Jahr 2024 und da wurden 14 Risikofaktoren entsprechend benannt.
Mhm, die Sie uns jetzt natürlich aber auch nennen und erklären müssen.
Genau. Wenn ich 14 Faktoren aufzähle, meistens vergesse ich immer einen. Wir versuchen es mal. Also ganz vorne zählt dazu die Bildung. Je mehr Bildung, desto besser. Dann ist wichtig gutes Hören und gutes Sehen, also der sensorische Input. Dann kommt die große Gruppe der kardiovaskulären Risikofaktoren. Dazu zählt also Nikotinkonsum, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Adipositas und auch das LDL-Cholesterin, also der Blutwert letztendlich, die Konzentration des LDLs. Dann gehört dazu Luftverschmutzung, Alkoholkonsum, Schädel-Hirn-Traumata, Depressionen, soziale Isolation und körperliche Aktivität.
Das ist ja eine ganz schöne Menge. Also auf manches hat man ja auch nur bedingt Einfluss, wenn man jetzt vom Thema Luftverschmutzung beispielsweise denkt oder Schädel-Hirn-Traumata, das ist ja manchmal gar nicht so selbst beeinflussbar auch.
Ja,
ne?
Es ist, also das ist interessant, dass Sie das als erstes ansprechen. Also ich glaube, diese Lancet-Kommission, geht das Ganze natürlich von einem sehr stringenten wissenschaftlichen Ansatz an und quantifiziert auch den Einfluss dieser einzelnen Faktoren. Das ist allerdings natürlich schwer, immer auf den praktischen Alltag zu übertragen, denn die Lancet-Kommission guckt auf die Weltbevölkerung. Und natürlich ist es ist die Wichtung, wie viel man mit der Modifikation eines dieser Risikofaktoren erreichen kann, sehr, sehr unterschiedlich, ob Sie sich jetzt die Weltbevölkerung angucken oder, ich sag mal, die deutsche Bevölkerung oder ein einzelnes Individuum mit persönlichen Risikofaktoren. Das ist also ein Riesenunterschied, was man dann als besonders wichtig und zielführend und erfolgsversprechend letztendlich ansieht. Ich denke, gerade weil Sie es ansprechen, dass der Punkt Schädel-Hirn-Traumata, naja, ich finde, da hat sich jetzt, wenn ich allein jetzt die Jahrzehnte meines Lebens zurückgucke, in der Bevölkerung natürlich unglaublich viel getan. Ich bin als Kind aufgewachsen und kein Kind in meinem Alter hat einen Helm beim Fahrradfahren getragen. Ich bin als Kind furchtbar gerne Skifahren gefahren mit meinen Eltern. Niemand hatte auf der Piste einen Helm auf. Und wenn ich so zurückdenke, oh Mann, was man da alles schon erlebt hat. Also ich glaube, dass der Einsatz von Helmen und was man damit an Schädel-Hirn-Trauma vermeidet, dass der insgesamt doch sehr groß ist. Und genau. für die Individuen, die von größeren Unfällen betroffen sind, darf man das nicht unterschätzen. Also ich glaube, das ist durchaus ein sehr wichtiger Punkt. Das Thema Luftverschmutzung haben Sie angesprochen. Naja, was bedeutet das eigentlich? Das ist so, und was für einen Einfluss hat man darauf? Naja gut, man kann sagen, man kann aus Land ziehen, ne? Da ist die Luft besser vielleicht. Die Studien, die das untersucht haben, die haben meistens geguckt, wie ist sozusagen die Demenzinzidenz in einer Bevölkerungsgruppe, mit unterschiedlich großem Abstand des Wohnortes zu einer vielbefahrenen Straße. Ne? Und aber man muss auch sagen, im Vergleich zu den anderen Faktoren war der Gesamteffekt der eher relativ klein. Ne? Aber natürlich, man kann soweit ist, dass einem möglich ist, natürlich schon so ein bisschen darauf achten, wenn man eben in der Stadt wohnt, wenn man auch nahe einer vielbefahrenen Straße wohnt, wie lüfte ich, ne, das kann man sich natürlich schon beachten, lüfte ich eher sozusagen nach hinten raus oder zur Straße raus, das macht natürlich schon einen gewissen Unterschied.
Jetzt hatten wir das Thema körperliche Aktivität, wie sieht es denn mit geistiger Aktivität aus, spielt das da auch mit rein? Also das eine ist ja, ich meine körperlich ist ja auch irgendwie, der Kopf macht ja immer mit, ne? Der ist ja bei allem irgendwie mit beteiligt, aber jetzt, wenn ich was Kreatives mache, kann das auch helfen, um mein Gedächtnis oder mein Gehirn in dem Falle länger fit zu halten?
Ja, ganz klar. Also ich glaube, körperliche Aktivität hatten wir noch nicht so richtig ganz.
Ja. Also nur bei den Faktoren gerade, genau, ja.
Genau. Ich glaube, das sind beides ganz, ganz wichtige Punkte. Also geistige Aktivität selbstverständlich. Je mehr wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns Spaß machen, die uns eben auch fordern, umso besser. Das ist ganz klar.
Gibt es denn da was, so das Heilmittel? Wahrscheinlich ja nicht, aber irgendwas, wo man sagt, ich würde jetzt denken, Schachspielen ist super gut, weil das ist so ganz intellektuell vielleicht, würde ich denken, und das fordert mein Gehirn jetzt mehr, als wenn ich nur ein Bild ausmale. Oder ist das egal, was man macht, solange das einem Spaß macht und vermeintlich das Gehirn anregt?
Gute Frage. Also wahrscheinlich sowohl als auch. Ich bin ja auch kein Neurophysiologe, aber laienhaft stelle ich mir das immer so vor, auch mit der Metapher von Verkehrstrassen, von wenn wir über Autobahnen oder Bahngleise sozusagen, die es zu erhalten und zu bauen gibt, sprechen. Wenn man so eine Verkehrsinfrastruktur hat. Und ähnlich ist das ja bei neuronalen Netzwerken. Dann ist es einerseits wichtig, die Infrastruktur, die man hat, zu erhalten. Das heißt, Wiederholung ist per se nichts Schlechtes und tut dem Gehirn auch gut. Aber wenn es nur Wiederholung ist, dann ist es sicherlich auch nicht so effektiv, wie wenn man sich auch immer wieder auf neue Dinge einlässt. Und um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, das heißt, wenn man jetzt gerne Schach spielt, dann glaube ich, sollte man ruhig weiter Schach spielen. Das ist sicherlich gut und sicherlich auch was Gutes fürs Gehirn. Und noch besser ist, wenn man dann aber sagt, Mensch, irgendwie zum Beispiel, wenn man schon im höheren Alter ist, Mensch, das Enkelkind kommt und hat jetzt ein neues Spiel geschenkt bekommen, dass man sich dann auch nochmal auf ein neues Gesellschaftsspiel mit neuen Regeln einlässt. Ne? Und das kann man natürlich genauso auf Sportarten oder kulturelle Dinge oder sogar Sprachen oder sonst was, auf alle Dinge des Lebens, die einen irgendwie interessieren, ausdehnen. Und genauso denke ich auch mit Sozialkontakten. Also man sagt ja, Sozialkontakte sind unheimlich wichtig und Gespräche führen mit anderen Menschen. Und auch da macht es durchaus die Mischung, wenn es eben nur der Lebenspartner ist, dann ist das gar nicht schlecht, die Unterhaltung mit dem Lebenspartner, und die ist sicherlich viel, viel wertvoller, als wenn man eben alleine lebt und den Lebenspartner nicht hat. Aber noch besser ist es, wenn man zusätzlich eben täglich noch auf der Straße mit den Nachbarn ein Pläuschen hält und auf diese Weise ins Kontakt kommt, und noch besser ist, wenn man mehrere enge Freunde hat und mit denen noch sehr tiefgründig spricht. Also das heißt, jedes bisschen hilft. Den genauen Einfluss, der ist ja unheimlich schwer messbar, das kann man ja wissenschaftlich gar nicht gut voneinander trennen. Aber all diese Faktoren spielen da sicherlich so mit rein.
Wenn Neues wichtig ist, ja, ne, haben wir jetzt an mehreren Faktoren dargestellt, wie wichtig ist es denn, dass ich gleichzeitig, wenn ich mein Gedächtnis, mein Gehirn trainieren will, dieses Neue auch mag? Also wenn ich jetzt mein Leben lang zum Beispiel kein Sudoku gemacht habe, weil also ich persönlich kann es nicht und will es nicht und lehne das für mich ab,
ja,
dann muss ich das wahrscheinlich mit 60, 70 auch nicht wieder anfangen, oder?
Sehe ich ganz genauso. Ne? Also oft kommt ja die Frage dann auf, auch in so einer Sprechstunde, was ist denn mit Hirnleistungstraining, was zum Beispiel bei Ergotherapeuten angeboten wird. Und ich glaube, sowas ist grundsätzlich gut und sinnvoll, und das ist auch eine ganz wichtige Ressource für das Gesundheitssystem und kann für manche Betroffene, gerade so im Stadium leichtgradiger kognitiver Veränderungen, ein sehr sinnvoller und wichtiger Baustein sein. Wenn es aber um betroffene Patienten geht, die genau wie Sie sagen, Mensch, all solche, ich sag mal, bessere Gehirnjogging-Aufgaben, wenn man jetzt sozusagen darüber spricht und sagst, sowas habe ich noch nie gemacht und das ist für mich da zieht es sich mir innerlich schon zusammen bei dem Gedanken, sozusagen da hinzugehen, dann würde ich sagen, das bringt nichts. Vor allem dann, wenn man genug andere Themen im Leben hat und sowieso schon einen relativ ausgefüllten Kalender mit anderen Terminen. Ne? Während es eben für einsame Menschen, und das gibt es ja im Alter nun zuhauf, durchaus natürlich auch ein netter, fester Termin in der Woche sein kann. Also insofern, ich möchte das gar nicht kleinreden. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Ressource, aber eben nicht für jeden.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die 14 Punkte zurückkommen, weil da war natürlich ganz viel drin.
Ja,
da
unbedingt.
Kann man auch ganz viele Fragen stellen. Unter anderem war drin Depression. Depression ist ja eng verbandelt mit dem Thema Einsamkeit.
Ja.
Gibt es sonst noch irgendwelche psychischen Bedingungen, unter denen, sag ich mal, Demenz besonders gedeihen würde?
Ja, also es ist richtig, Einsamkeit, soziale Isolation, wenig Sozialkontakte ist ja ein Risikofaktor sowohl für Demenzerkrankungen wie auch für Depressionen. Depressionen sind für sich wiederum auch ein Risikofaktor für Demenzerkrankungen, und den genauen relativen Anteil, wie man das voneinander auftrennen kann, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Und Depressionen entstehen ja nun auch aus den unterschiedlichsten Gründen, und es gibt ja sehr, also ähnlich wie wir das eben schon bei den Demenzerkrankungen auch hatten, es gibt natürlich auch sehr genetisch determinierte Depressionserkrankungen. Das heißt, da kann man nicht sagen, Mensch, durch viel Sozialkontakte vermeiden wir einfach Depressionen. Ganz so ist es ja auch nicht. Viele Menschen kriegen ja auch trotzdem eine Depression. Und dann ist es da, glaube ich, natürlich wichtig, dass man die dann eben auch konsequent behandelt mit allen Möglichkeiten, die eben die moderne Medizin da eben auch zur Verfügung hat. Denn auch das ist sicherlich dann im Umkehrschluss auch wieder demenzpräventiv, wenn man gegen Depressionen welcher Ursache oder welcher Triggerfaktoren auch immer möglichst konsequent vorgeht.
Ich habe letztens mal einen interessanten Artikel tatsächlich gelesen, dass es inzwischen Erkenntnisse dazu gibt, dass frühe kindheitliche Psychotraumen auch in die Gruppe mitgehören, die möglicherweise eine Demenz begünstigen. Stimmt das?
Das mag sein. Die Studien dazu kenne ich jetzt nicht im Detail. Es ist so, dass die diese diese Gruppe von 14 Risikofaktoren, die jetzt im Moment von der Lancet-Kommission zuletzt aufgelistet wurden, auf keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Mhm. Das ist sozusagen ganz wichtig, sondern wie gesagt, die sind mit einer unheimlich hohen Stringenz durchgeführt worden. Das heißt, es braucht viele Studien zu dem Thema, die in die gleiche Richtung deuten. Es braucht Meta-Analysen zu dem Thema und es braucht auch Interventionsstudien, die also zeigen, dass man, wenn man einen Risikofaktor positiv adressiert, auch eine Senkung der Demenzhäufigkeit erreicht. So. Und es gibt neben diesen 14 viele weitere Risikofaktoren, für die einfach nicht ausreichende Evidenz bisher vorhanden ist, wo möglicherweise zukünftige Forschung die aber liefern wird und die dann in Zukunft noch in diese Gruppe aufgenommen werden.
Genau, der Klassiker wäre ja Social Media zum Beispiel, weil man das gar nicht prospektiv irgendwie vorhersagen kann, welche Auswirkungen das alles haben wird.
Welche Auswirkungen haben Social Media, ja.
Genau. Oder Medien generell, ne? Also ich meine, früher haben alle immer gelesen mehr und jetzt auch gerade auch die älteren Generationen sitzen ja viel vom Fernseher und konsumieren ja nur noch.
Ja.
Welchen Einfluss hat das denn auf die Gehirnleistung am Ende des Tages oder auch Second Screening? Das ist wieder die jüngere Generation wahrscheinlich eher.
Ja.
Also ich würde ja fast denken, Second Screening ist gut, weil ich mein Gehirn noch mehr auslaste, aber wahrscheinlich ja eher nicht, weil ich mich gar nicht auf eine Sache richtig konzentriere.
Ja.
Viele Fragen in einer.
Ja, also das ich glaube, ich kann die Frage letztendlich nicht beantworten. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man Social Media benutzt. Ne? Und ich denke, dass eben natürlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Social Media durchaus das Gehirn eben anregen kann und letztendlich sogar präventiv wirken kann. Während natürlich wenn es eher in Richtung, sagen wir mal, Sucht geht und sehr lange fortgesetzten passiven Konsum sicherlich nachteilig ist. Ne?
Gibt es denn jetzt schon Zahlen? Also ich meine, wir reden natürlich jetzt von Generationen, die noch nicht das Alter erreicht haben wahrscheinlich. Aber hat Demenz oder die Erkrankung zugenommen in den letzten Jahren? Hat man da irgendwelche Zahlen, ob das mehr oder weniger geworden ist? Jetzt nicht den Zusammenhang vielleicht unbedingt zur Mediennutzung, aber grundsätzlich, wie sind die Zahlen von Demenzerkrankten in Deutschland jetzt?
Sagen wir es mal so, es gibt natürlich zum einen die Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation, die sich aber auf die Weltbevölkerung beziehen und wo es die Zahlen aus dem Jahr 2019 gibt, wo eben, ich glaube, 55 Millionen Menschen weltweit von einer Demenzerkrankung betroffen waren und dass diese Zahl eben in den nächsten Jahrzehnten deutlich ansteigt. Diese Projektionen, die Ende der 10er Jahre aber von der WHO gemacht wurden, die beruhen im Wesentlichen darauf, dass man sich die Demografie anguckt, also sozusagen die alternde Gesellschaft und wie groß ist der Anteil junger und alter Menschen. Und wo wir wieder bei dem Risikofaktor Alter sind, was da kaum oder gar nicht eingeflossen ist, ist aber eben der Einfluss der modifizierbaren Risikofaktoren. Und jetzt die jüngeren Schätzungen sind positiver. Die gehen auch davon aus, dass sich die Zahl der Demenzerkrankungen, dass die Zahl steigt, aber dass die eben nicht so stark steigt, wie noch vor einigen Jahren gedacht, weil einfach man diese modifizierbaren Risikofaktoren entsprechend adressiert. Die Zahlen für Deutschland, da gab es vor einigen, ich glaube 2023 war das eine Publikation im Deutschen Ärzteblatt mit einer Schätzung, dass zu dem Zeitpunkt in Deutschland insgesamt 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung leben, mit einer jährlichen Neuerkrankungsrate, also einer jährlichen Inzidenz von etwa 400.000 Menschen bei den über 65-Jährigen. Ja, das sind so die Zahlen hierzulande.
Wenn Sie sagen, Lebensalter korreliert letztendlich mit einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Demenz, ist es also so, dass wenn ich sehr alt werde, ich in jedem Fall immer eine Demenz entwickle?
Nein, das ist nicht so. Und vor allem ist es nicht so. Es gab auch vor ein paar Jahren mal eine ganz interessante amerikanische Studie, die wurde sehr hochrangig publiziert. Man könnte ja, denn es gab natürlich findige Menschen, die gesagt haben, Mensch, ich will gar nicht so alt werden, denn dann werde ich ja nur dement, deswegen macht das gar keinen Sinn, wenn ich jetzt besonders gesund lebe, um alt zu werden. Und da gab es eine ganz interessante Studie, die haben 5 modifizierbarer Lifestyle-Faktoren kontrolliert. Dazu zählte Ernährung, ich glaube Rauchen, körperliche Aktivität und noch zwei andere Faktoren, die da jetzt genommen wurden. Und da hat sich interessanterweise gezeigt, dass wenn man die eben entsprechend positiv adressiert, dass man dann zum einen älter wird, aber dass dann auch der Anteil der Jahre, die man nicht dement verbringt, steigt. Das finde ich eine ganz positive Aussicht. Also das heißt, es lohnt sich so oder so, gesund zu leben. Man wird A, älter und B, senkt man trotzdem trotz des höheren Alters die Chance, dement zu werden.
Okay, da Sie das Thema Ernährung schon angesprochen haben, das kommt immer wieder in unseren Folgen vor, auch dieses Mal. Ja. Wahrscheinlich steht hinter dem gleich mediterrane Ernährung ist der Schlüssel, oder?
Ja, also Ernährung ist ja auch ein schwieriges Thema. Es gibt unheimlich viele Studien, die versucht haben, durch eine Ernährungsintervention das Demenzrisiko zu senken. Und diese Studien sind eigentlich alle gescheitert. Es ist bisher nicht gelungen. Es laufen aber noch viele weitere Studien und es wird noch mehr geben. Und das ist auch der Grund, warum Ernährung tatsächlich noch nicht zu diesen 14 etablierten Risikofaktoren zählt. Obwohl man ja denkt, ich glaube das auch, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ja. So. Und man nennt das ja die sogenannte Mind-Dash-Diät, die zur Demenzprävention empfohlen wird, auch wenn das wissenschaftlich letztendlich noch nicht ausreichend belegt ist. Und ja, das dazu zählt ja, dass man besonders viel Gemüse essen soll, insbesondere grünes Gemüse, also wie Spinat oder Grünkohl. Viel Nüsse soll man essen, ein-, zweimal die Woche Fisch, ich glaube zweimal die Woche Geflügelfleisch. Was zählt noch dazu? Man soll, und auf der anderen Seite gibt es eben eine Liste von Faktoren, die man vermeiden soll. Und dazu zählt ja Butter, rotes Fleisch, Öl, also anderes Öl, nicht das Olivenöl. Also Olivenöl soll man natürlich benutzen, das ist natürlich Teil der mediterranen Diät. Und prozessiertes Essen natürlich und Süßigkeiten.
Schade, okay.
Ärgerlich, ne?
Ja, hochverarbeitete Lebensmittel, da sind wir wieder. Deswegen müssen wir noch mal kurz das Thema wechseln. Ja. Machen wir an der Stelle immer. Schlaf ist mir aufgefallen, ist auch nicht bei den 14 Faktoren. Warum nicht?
Ist richtig. Einzig und allein deswegen, weil die Evidenz nicht eindeutig ist und es vor allem keine Interventionsstudien gibt, die zeigen, dass wenn man eine, ich nenne es mal Schlafstörung adressiert, dass man damit die Demenz Inzidenz senkt. Diese Studien, die gibt es schlichtweg nicht. Mhm. Ich glaube, es ist unstrittig, dass guter Schlaf wichtig ist. Man sagt auch, dass man ja diese, also bei der Alzheimer-Krankheit ist es ja so, dass ein Kernbestandteil der Pathologie sind ja diese Eiweißablagerungen aus Amyloid-Beta einerseits und aus Tau andererseits, dass eben auch diese Abbauprodukte aus dem Zellstoffwechsel letztendlich im Schlaf noch besser aus dem Gehirn abtransportiert werden über glymphatische Systeme und so weiter. Und das jetzt, sagen wir mal, chronischer Schlafmangel oder wenig Tiefschlaf durch viel fragmentierten Schlaf, dass das negativ beeinflussen kann, das macht aus pathophysiologischer Sicht sicherlich Sinn. Ne? Es ist aber eben keine eindeutige Evidenz, dass das so ist.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir zumindest einmal noch das Thema Alzheimer ansprechen, weil das geisterte jetzt schon die ganze Zeit hier rum. Vielleicht für alle, die wie ich auch nicht so firm sind in dem Thema. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Mhm. Wie gehört das zusammen? Mhm. Was ist das eine, was ist das andere? Was sind die Ursachen und was sind die Ursachen für das andere?
Genau, also der Begriff Demenz ist ein rein klinisch beschreibender Begriff. Das heißt, ich sag mal als Beispiel, es kommt eine Patient zu mir in die Sprechstunde und berichtet, Mensch, er hätte jetzt Vergesslichkeit bei sich selber festgestellt. Und dann gibt es einen Angehörigen dazu, der berichtet, jo, wir haben jetzt seit ein, zwei Jahren doch fortschreiten, das sei jetzt vielen Angehörigen aufgefallen, eine Gedächtnisstörung, es kommen immer wieder zu repetitiven Fragen, auch im gleichen Gespräch. Und das sei nun inzwischen sehr auffällig. Und dann macht man einen kognitiven Test, wo man das eben auch objektivieren kann, dass eine über das Altersmaß hinausgehende Gedächtnisstörung vorliegt. Und das ist so ausgeprägt, dass das wirklich auch mit Alltagsfunktionen interagiert. Also meinetwegen kann betroffene Person nicht mehr alleine einkaufen gehen oder was auch immer. Das heißt, Alltagsfunktionen sind wirklich betroffen. Dann spricht man von einer Demenz. Dann kann man in dem Moment schon sagen, also theoretisch schon nach dem Erstkontakt, hier liegt eine Demenz vor. Und dann ist unsere Aufgabe als Neurologen natürlich herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache von diesen kognitiven Defiziten, von der Gedächtnisstörung. Es können auch Sprachstörungen sein, es können also verschiedene kognitive Domänen betroffen sein. Nur Gedächtnis ist sicherlich das häufigste im Alltag. Und die Alzheimer-Krankheit ist von vielen möglichen Ursachen die häufigste. Also man sagt ganz grob gesagt, etwa zwei Drittel, gerade bei älteren Menschen, zwei Drittel der Demenzerkrankungen sind Folge der Alzheimer-Krankheit. Es gibt daneben aber viele andere Krankheiten, zum Beispiel auch eine andere häufige neurodegenerative Erkrankung ist die Parkinson-Krankheit. Dann gibt es noch die frontotemporalen Demenzen infolge einer frontotemporalen Lobea-Degeneration. Also die sind seltener als die Alzheimer-Krankheit, machen aber eben auch eine Demenz. Und dann gibt es noch die Gruppe der sogenannten sekundären Demenzen. Das heißt, man hat eine andere Erkrankung, entweder des Gehirns oder des Körpers, die dann auch sekundär zu kognitiven Einschränkungen bis hin zu einer Demenz führt. Und das ist natürlich unsere Hauptaufgabe durch verschiedene Untersuchungen. Wir machen einen MRT, wir machen eine Nerven- und Wasseruntersuchung oder verschiedene Laboruntersuchungen, also die verschiedensten Tests, um die Ursache zu finden und dann natürlich auch ursachenspezifisch zu behandeln.
Wenn wir schon über Diagnostik reden, die ja total notwendig ist, damit Sie das selbst unterscheiden können, was ist es denn nun eigentlich, müssen wir an der Stelle, auch wenn wir das eigentlich gar nicht vorhatten, trotzdem mal kurz auf die Therapien, die möglichen, eingehen. Also Stand jetzt gibt es ja tatsächlich gegen diese Amyloid-Ablagerung im Gehirn noch nicht das Allheilmittel. Wie ist da der Stand?
Genau, also das heißt, jetzt sprechen wir ganz speziell über die häufigste Ursache der Demenz, die Alzheimer-Krankheit. Bei der Alzheimer-Krankheit ist es so, dass man natürlich pharmakologische und nicht pharmakologische Therapieverfahren unterscheidet. Bei den pharmakologischen Möglichkeiten ist es so, dass wir ungefähr seit der Jahrtausendwende die Gruppe der Acetylcholinesterase-Hemmstoffe haben. Da gibt es drei Wirkstoffe, die zu dieser Gruppe gehören. Die heißen Donepezil, Galantamin und Rivastigmin. Die sind formal alle drei gleich wirksam. Und was die machen, ist, die erhöhen die Konzentration des Botenstoffs oder Neurotransmitters Acetylcholin im Gehirn. Und dadurch werden die kognitiven Fähigkeiten des Patienten verbessert oder stabilisiert. Ja, Therapieziel ist auch hier, dass sich die Kognition nicht ganz so schnell verschlechtert, als wenn man diese Therapie nicht macht.
Genau, aber es ist nicht vollständig aufzuhalten.
Es ist keine Heilung, es ist eine rein symptomatische Therapie und trotzdem werden die betroffenen Patienten schlechter werden. Mhm. Ne? Aber sozusagen es verbessert den Verlauf eindeutig und es ist die Standardtherapie für Menschen mit kognitiven Defiziten infolge der Alzheimer-Krankheit. Mhm. Und die wird auch weiterhin eingesetzt.
Ja.
So. Und jetzt gibt es ja seit dem vergangenen Jahr, also 2025, wurden von der Europäischen Arzneimittelkommission zwei monoklonale Antikörper zugelassen zur Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit. Die heißen Lecanemab und Donanemab und beide Antikörper sind seit Ende letzten Jahres, also seit Ende 2025, auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Und die greifen direkt diese Amyloid-Ablagerungen im Gehirn von Menschen mit der Alzheimer-Krankheit ab und räumen die auch an und räumen die eben auch sehr effektiv aus dem Gehirn ab. Also dieser Mechanismus, der klappt ganz fantastisch. Und die führen eben auch, das zeigen zwei große Phase-3-Studien dazu, dass das Fortschreiten der kognitiven Defizite etwas verlangsamt wird. Auch da ist es aber natürlich so, es ist keine Heilung. Ja, sondern eben nur ein Verlangsamen des Fortschreitens.
Ja, um die Anerkennung dieser Therapien ist man ja gerade so ein bisschen im Streit, möchte man sagen. Mhm. Da glaube ich, können wir an der Stelle auch noch gar nicht wirklich formulieren, aber so aus rein wissenschaftlicher Sicht, sind Sie überzeugt von diesen Antikörpern, ja oder nein?
Ja, das kann man nicht in einem Satz zusammenfassen. Aus wissenschaftlicher Sicht finde ich diesen Ansatz hervorragend und es ist ein ganz großer Fortschritt, weil es sozusagen eine 30 Jahre lange Forschung zum Thema der Amyloid-Pathologie bei der Alzheimer-Krankheit sich also ein langer Forschungskreis im Prinzip schließt. Und es ist, glaube ich, ein großer Fortschritt, dass man jetzt Medikamente auf den Markt gebracht hat, die überhaupt eine Wirksamkeit zeigen. Von der Größe des klinischen Effektes muss man natürlich ganz klar sagen, ist es nicht das, was man sich erhofft. Und man muss auch sagen, dass der Aufwand, den man für die Therapievorbereitung, für die Therapiedurchführung, das Therapiemonitoring, dass der Aufwand, der dafür erforderlich ist, im Moment sehr groß ist und man sich natürlich für so eine häufige Krankheit einfacher anwendbare Medikamente wünscht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein ganz wichtiger Schritt. Ich glaube auch, dass für einzelne Patienten man einen ganz klar klinischen Nutzen mit diesen Medikamenten herausholt und ich wünsche mir schon, dass es uns möglich sein wird, diese neuen Antikörper in größerem Stil einzusetzen, weil ich denke schon, dass man damit für die Betroffenen einen Nutzen erzielen kann.
Jetzt ist das ja schon erstmal ein bisschen eine ernüchternde Diagnose, die man dann kriegt, ne? Wenn man vielleicht als Betroffener hört, ja, das ist Demenz, und als Angehöriger, was kann man denn selbst noch machen dann eigentlich? Also jetzt haben Sie über die medikamentöse Einstellung vielleicht gesprochen, aber gibt es auch Dinge, die man als Betroffener oder auch als Angehöriger dann tun kann, wenn man jemanden hat, der an Demenz erkrankt ist?
Selbstverständlich. Es ist so, dass das ganze Thema der modifizierbaren Risikofaktoren, über das wir eben gesprochen haben, das gilt aus meiner Sicht auch für an Demenz oder an kognitiven Defiziten allgemein gesprochen erkrankte Menschen. Dass wenn man also einen gesunden Lebensstil, und so fasse ich den jetzt mal zusammen, wenn man einen gesunden Lebensstil pflegt, also kardiovaskuläre Risikofaktoren gut einstellt, körperlich, geistig und sozial aktiv ist, dass man damit eben nicht nur das Auftreten der ersten Symptome nach hinten verschiebt, sondern auch das Fortschreiten bei bereits Erkrankten verlangsamt. Das glaube ich schon.
Was würden Sie jemandem empfehlen, der symptomlos ist und in seinen 30ern?
Ja, und, also ich werde dieses Jahr 30. Was kann ich konkret tun, um mein Gehirn jetzt fit zu halten? Also ich sollte irgendwelche Rätsel wieder machen, tanzen gehen. Ich glaube, wir haben einmal in einem anderen Interview darüber gesprochen, dass Tanzen eigentlich super gut ist fürs Gehirn, ja, weil es sowohl körperlich fördert, aber auch geistig. Also vielleicht nochmal einen Tanzkurs besuchen oder so.
Ich glaube auch, dass Tanzen ein unheimlich tolles Hobby ist. Und ich habe auch Patienten mit Alzheimer-Krankheit, die ich schon seit vielen Jahren betreue, die mir da spontan in den Sinn kommen und die mir berichten, oh, sie haben im Tanzkurs, das heißt dann fit im Alter, oder da gibt es also verschiedene Anbieter, die eben auch in einem fortgeschrittenen Demenzstadium immer noch im Tanzkurs unterwegs sind. Und beim Tanzen sind sie natürlich körperlich aktiv und sie sind sozial aktiv, und ich glaube, das ist das Beste, was Sie für Ihre Gehirngesundheit letztendlich machen können.
Das nehme ich jetzt mit. Anja, wir buchen einen Tanzkurs.
Ja, machen wir gerne. Zumba Gold wäre jetzt.
Es ist mit Sicherheit viel effektiver als Kreuzworträtsel lösen.
Das stimmt.
Nichtsdestotrotz, hin und wieder mal ein Kreuzworträtsel ist auch nicht schlecht.
Das stimmt. Das mache ich auch gerne Sudoku tatsächlich, muss
okay,
ich auch sagen.
Ich bin dann eher bei Scrabble, aber ist okay.
Wie halten Sie denn Ihr Gehirn fit?
Gute Frage, ne? Also ich mache das ähnlich. Im Sommer gehe ich gerne Tennis spielen. Tennis zählt interessanterweise auch zu den Sportarten, die als besonders demenzpräventiv gelten. Kann gar nicht genau erklären, warum. Aber
man muss den Ball so verfolgen, das ist wahrscheinlich sehr anstrengend.
Genau, es gibt viele Faktoren. Im Winter gehe ich joggen, und ansonsten beschäftige ich mich viel mit meinen drei kleinen Kindern. Die halten mich auf
drei, das kann ich mir vorstellen.
Und versuche, dass der Schlaf nicht allzu fragmentiert wird.
Oh, das ist eine Herausforderung bei drei Kindern,
das kann ich mir gut vorstellen.
Bevor wir aber den Ausblick geben zu den Folgen, die demnächst ist, haben wir ja noch ein paar Fragen aus unserer Community, die wir vielleicht auch noch schnell einwerfen können. Ein paar haben wir schon angerissen, aber ich glaube, die vier kriegen wir auch noch ganz gut unter.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Ich bin super tollpatschig, ich lasse jeden Tag mindestens einmal was fallen. Ist das noch normal, fragt da uns jemand auf Instagram. Was würden Sie dazu sagen?
Also, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, ist die Frage natürlich sehr schwierig zu beantworten. Aber wenn einem hin und wieder mal ein Teller aus der Hand fällt, dann ist das sicherlich kein Hinweis auf eine Demenzerkrankung.
Sehr gut, das ist doch bestimmt beruhigend. Wir hatten das gerade schon, welche alltäglichen Dinge kann ich tun, um meine kognitiven Leistungen zu verbessern? Wir waren jetzt ja eher so bei der Hobbysparte. Gibt es denn auch Dinge, die ich im Alltag, weiß ich nicht, irgendwas zählen, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, irgendwas so parallel in meinen Alltag integrieren? Oder ist es auch mal was, wie wenn ich am Schreibtisch sitze, doch mal rausgehen in der Mittagspause, um mein Gehirn wieder anders zu beschäftigen, als nur auf dem Bildschirm zu starren? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das kann man gut in den Alltag integrieren?
Nein, also ich glaube, ganz wichtig bei dem Thema ist ja, dass man selber nicht in einen Kreislauf kommt, dass man denkt, Mensch, ich will jetzt mein Leben darauf ausrichten, demenzpräventiv zu sein. Denn dann muss man ehrlicherweise sagen, geht ja auch viel Spaß im Leben verloren. Und das wiederum kann im Umkehrschluss auch wiederum zu sozialer Isolation und vielen anderen Themen führen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man mit dem Thema insgesamt entspannt umgeht. Und es gibt ja diesen Titel vom Welt-Alzheimer-Report 23, wo man sagt, man kann mit Demenzprävention nie früh genug anfangen, aber es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Und das ist eigentlich, finde ich, so ein hoffnungsstiftender Appell an alle, dass man gerade, wenn man jung ist und das Thema Demenz eigentlich überhaupt keine Rolle im Leben spielt, dass man doch hin und wieder sich hinterfragt und sagt, ach Mensch, an der Stelle könnte ich vielleicht doch mehr auf Körpergesundheit, damit auch Gehirngesundheit achten. Und umgekehrt kann man auch sagen, wenn man eben schon älter ist und ich denke, oh Mensch, was habe ich vor 10 oder 20 Jahren da eigentlich mit meiner Gesundheit gemacht, dann kann man da getrost drüber hinweggehen und sagen, Mensch, ich fange einfach heute an und werde den einen oder anderen Faktor entsprechend adressieren. Ich glaube, es gibt nicht den einen Faktor, der für alle Menschen gilt. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, ob man als Individuum mehr auf körperliche Aktivität achtet, indem man eben abends doch nochmal einen Spaziergang einbaut oder vielleicht doch einer Sportgruppe beitritt oder eben, wie Sie sagen, in der Mittagspause sich eine halbe Stunde betätigt. Also ich glaube, das ist sehr individuell und da gibt es nicht den einen Ansatz für alle.
Die dritte Frage, die uns erreicht hat, ist, wir hatten auch schon das Thema Ernährung, ob es denn Superfoods gibt, die explizit für unser Gehirn sind. Da denkt man natürlich direkt an die Walnuss, denn die sieht ja auch quasi schon aus wie ein Gehirn. Gibt es da so andere Nahrungsmittel, die super gut fürs Gehirn sind?
Ja, ich glaube, wir haben eben kurz darüber gesprochen. Also ich glaube, das A und O ist viel Gemüse, insbesondere grünes Gemüse. Dazu kommen genau Beeren, also Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren zählen dazu. Nüsse zählen auch auf jeden Fall dazu, insbesondere die Walnuss. Aber ich glaube, noch wichtiger sind die No-Gos. Und ich glaube, man tut sich viel Gutes, wenn man von gezuckerten Limonaden zum Beispiel Abstand hält und hochprozessiertes Essen ja nicht allzu viel konsumiert. Das ist ja bei allen Ernährungsinterventionen immer so, ich glaube, wichtig ist, dass man nicht absolutistisch daran geht. Also, dass man sagt, das und das gar nicht, weil das hält kaum ein Mensch durch und das ist nicht praktikabel. Ich glaube, wichtiger ist zu sagen, dass das Ziel ist, von dem und dem mehr und von dem und dem weniger. Und wenn man das beherzigt, hat man, glaube ich, schon enorm viel geschafft.
Vierte Frage, was hat denn gutes Hören und gutes Sehen für einen Einfluss auf unsere Gehirngesundheit?
Gerade das Hören ist ein besonders wichtiges Thema und weil es einfach auch natürlich etwas sehr Häufiges ist, dass man mit zunehmendem Alter schlechter hört. Und Hörgeräte werden von vielen Menschen als lästig empfunden, total nachvollziehbar. Aber wenn man schlechter hört, dann hört man, das beginnt ja damit, dass man vor allem in größeren Runden schlecht hört. Also das heißt, wenn man sich im 1-zu-1-Gespräch unter vier Augen in ruhiger Umgebung trifft, dann ist das Problem lange Zeit gar nicht evident. Aber wenn man in größerer Runde am Tisch sitzt oder vielleicht im Restaurant sitzt mit vielen Hintergrundgeräuschen oder wo auch immer, dann ist das Problem da und dann führt das unweigerlich dazu, dass man diese Situation meidet. Und das führt im Umkehrschluss zu sozialer Isolation. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Risikofaktor für Demenzerkrankungen. Und deswegen kann man einfach nur jedem Menschen raten, der im Laufe des Lebens oder im Alter ja schwerhöriger wird, so früh wie möglich mit Hörgeräten anzufangen. Denn das Problem dabei ist, dass je später man anfängt, desto schwieriger wird es dann anzufangen, weil dann der Sprung als sozusagen, wenn man dann die Hörgeräte einsetzt, als unangenehm empfunden wird. Denn das Gehör oder das Gehirn gewöhnt sich ja daran, weniger Hintergrundgeräusche zu hören, was dann irgendwann auch als angenehm empfunden wird. Und dann ist das ja so eine Art Teufelskreis. Ne? Das heißt, wenn das Problem auftritt, kann man gar nicht früh genug anfangen, das entsprechend zu versorgen.
Perfekt. Also dann genau, Podcast hören, immer schön weiter bei uns zuhören, denn das kann auf jeden Fall eurer Gehirngesundheit auch förderlich zugutekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Pawlowski. Das war wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben viel für uns mitgenommen. Also Tanzkursanmeldung und wieder Gehirnjogging runterladen. Alles machen wir jetzt demnächst hoffentlich, so wie wir ja eigentlich alles versuchen, immer aus unseren Folgen mitzunehmen, mit der guten Ernährung, mehr Sport. Ja, wir gucken
und
mal,
viel Scrabble. Genau.
Wie wir uns noch selbst optimieren können an dieser Stelle. Danke auch für euer Ohr. Zumindest wisst ihr jetzt, dass gutes Hören schon mal ein Erfolgsfaktor ist, geistig möglichst lange auf der Höhe zu bleiben. Aber klar ist auch, wir haben es eben nur zum Teil in der Hand. Ob wir am Ende dement werden oder nicht, Vorsorge ist auf dem Gebiet aber extrem wichtig. Die beiden nächsten Folgen sind dann Soloprojekte mit Schwerpunkt jeweils auf Frauengesundheit. Anja macht im Mai dann mal Pause. Da werde ich mich dann beschäftigen mit einem Gast zum Thema Endometriose. Total wichtig und das wird ja in den nächsten Jahren oder in den letzten Jahren ist es auch immer mehr zum Thema geworden und soll hoffentlich auch noch mehr Thema werden. Bis dahin, hört uns gerne weiter, liked den Podcast, abonniert uns. Wir freuen uns natürlich auch immer über eure Kommentare. Alles Wissenswerte zu dieser Folge findet ihr natürlich immer in den Shownotes. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.